Die Christen sind ja nicht gerade dafür bekannt, jedenfalls nicht in der nichtchristlichen Welt, dass sie furchtbar viel Spaß hätten. Manchmal auch von innen heraus gesehen, ein Predigtlehrer hat mal seinen angehenden Pfarrern gesagt, also wenn ihr vom Himmel predigt, dann sollte das auch irgendwie in eurer Mimik und Gestik vorkommen, dass ihr ein bisschen fröhlich ausschaut. Und die angehenden Prediger sitzen drin und nicken. Und dann meldet sich einer und sagt, und wenn wir von der Hölle predigen, dann sagt der Predigtlehrer, dann dürft ihr einfach so bleiben, wie ihr seid. Christen als Spaßbremsen von außen, glaube ich, tatsächlich haben manche noch so den Eindruck. Ich von innen als langjähriger Kirchenfunktionär habe noch nirgendwo so lustige Hochzeiten erlebt wie bei Christen. Ich habe den Eindruck, Christen tun sich leichter mit dem Lachen als Nicht-Christen. Vielleicht finde ich auch die Witze lustiger, solange sie oberhalb der Gürtellinie bleiben. Und die findet man bei den Christen häufiger als bei den Nichtchristen. Okay, also wir wollen nicht über die Nichtchristen nachdenken, aber übers Lachen. In der Bibel wird nicht viel gelacht, muss ich ehrlich zugestehen. Vielleicht hat ja jemand mal geguckt. Da steht ganz, ganz viel von Freude, wenig von Lachen. Umso interessanter natürlich die paar Stellen, wo davon die Rede ist. Da heißt es zum Beispiel über die tüchtige Hausfrau, sie lacht des kommenden Tages. Also, wenn Sie früh eher schwer aufstehen, dann gehören Sie da vielleicht nicht dazu. Aber in der Bibel steht es im Begriff dessen natürlich, dass die tüchtige Hausfrau schon morgens den Eindruck hat, das packe ich. Damit kommen Sie vielleicht eher klar. Sie lacht des kommenden Tages. Gott lacht auch, allerdings ist es kein ganz fröhliches Lachen über die, die über ihn spotten, heißt es mal, der Herr im Himmel, aber lacht ihrer. Da geht es, glaube ich, nicht um Fröhlichkeit, sondern da geht es auch um dieses, die packe ich leicht. Wo kommt noch Lachen vor? In unserer Bibelstelle, die werden wir heute noch hören. Aber das, was als Überschrift quasi steht, das ist im Psalm, da heißt es, dann, wenn die Welt vollendet wird, dann wird unser Mund voll Lachens sein und unsere Zunge voll Rühmens. Also wenn irgendjemand Zweifel haben sollte, ob Christen was zu lachen haben, da steht's. Aber es ist, glaube ich, schon erst erfüllt in der Ewigkeit, dass wir einen Mund voller Lachen haben. Das, was wir jetzt lachen, ist eher so ein Abglanz davon. Ein Vorgeschmack. Die wirkliche, jubelnde, überschäumende, lachende Freude, die werden wir im Himmel erleben. Darauf freue ich mich schon ungeheuer. Heute aber wollen wir es mit einer Geschichte aufnehmen, wo gelacht wird, und zwar mehr so ungläubig. Jetzt ist es eine Geschichte aus dem Alten Testament und das Problem ist, es sind bloß ein paar Verse, und ganz klassisch, so wie oft in der Kirche, rausgeschnitten aus einem ganz langen Zyklus. Ich habe mal von jemandem gehört, der hat gesagt, wenn man in die Kirche kommt, ich fühle mich immer so, als wäre ich in der zweiten Folge einer Serie, wo ich den ersten Teil verpasst habe. Ich begreife es nicht so wirklich, worum es geht. Und das ist heute ganz enorm so. Wer die Geschichte im Ganzen nicht kennt, der wird diesen kleinen Ausschnitt nicht verstehen können. Und deswegen möchte ich Ihnen einen kleinen Durchzug durch die Heilsgeschichte geben. Gott hat mit Abraham den ersten ausdrücklichen Menschen erwählt als sein Gegenüber. Also nachdem Adam und Eva und Sündenfall, Vertreibung aus dem Paradies war, hat er mit Abraham einen neuen Anfang gemacht. Und dieser Abraham kennt ja Gott nicht. Er lernt ihn kennen im Lauf seines Lebens. Und das Erste, was er so richtig von ihm hört, ist, geh aus deiner Heimat, aus deiner Vaterstadt, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham tut es. Was mich immer wieder aufs Neue verblüfft. Er geht fort von all dem, was ihm vertraut und lieb ist. Die Stadt, aus der er gehen soll, Ur in Chaldäa, hat man ausgegraben, war damals schon eine richtig große, feste, befestigte Stadt mit mehrstöckigen Häusern. Und er geht fort von dem allen und wird Nomade. Also einer, der mit seinen Viehherden durch die Lande zieht und dort immer schauen muss, wie komme ich an Wasser, wo kann ich wohnen, wie sichere ich meine Existenz. Das tut Abraham. Er tut's, weil Gott ihm verspricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Den Spruch kennen Sie vielleicht. Er verspricht ihm noch mehr. Er sagt, ich werde dich mehren, über alle Maßen. Das heißt, du wirst eine große Familie haben. Das ist sehr attraktiv für den Abraham, denn bis dahin hat er noch keine Kinder. Und Kinder waren das Wichtigste, was man haben konnte. Als Helfer, als Mitarbeiter, als Schutz. Je mehr Männer, umso besser in der Familie. Als Altersversorgung. Und, sagt Gott, ich werde dir ein Land schenken. Eins, wo du wohnen kannst. Das ganze Land Kanaan, also das heutige Israel, verspricht Gott ihm, das werde ich dir zum Erbbesitz geben. Und ein drittes, was er ihm verspricht, ich werde dein Gott sein und du wirst mein Volk sein. Große Versprechen. Abraham kennt Gott nicht viel. Er lernt ihn kennen, indem er immer wieder religiöse Erlebnisse hat. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir haben die Bibel. Ja? Wir können in der Bibel lesen. Wir können ganz viel über Gott wissen, wenn wir es nur wollen. Von ihm selber in, ja nicht in die Bibel geschrieben, schon von Menschen in die Bibel geschrieben, aber wir können ganz viel wissen, wie Gott gehandelt hat, was er durch die Propheten gesagt hat. Wir haben die Möglichkeit, Gott gut zu kennen. Abraham hatte einzelne Begegnungen, einzelne religiöse Erlebnisse und davon zehrt er. Hoher Respekt, dass er das so durchgehalten hat. Ja, das ist die Vorgeschichte. Wir treten jetzt ein in eine Szene. Da ist Gott schon, Abraham schon ganz schön lange unterwegs. Und jetzt gibt es ein Problem. Er hat seins gehalten. Er war treu zu diesem relativ unbekannten Gott. Aber Gott hat nicht getan, was er tun wollte. Abraham hat immer noch kein Kind. Und er hat immer noch kein Land. Er ist immer noch Nomade. Er hat mittlerweile ein bisschen zur Selbsthilfe gegriffen. Also seine Frau Sarah kriegt kein Kind und gut, dann machen wir es so wie alle anderen. Du nimmst dir eine Zweitfrau. Das hat Sarah vorgeschlagen. Für Abraham, glaube ich, ist das nett. Er darf die ägyptische Sklavin in sein Zelt nehmen und tatsächlich, die wird schwanger. Eine, ich würde sagen, in heutigen Umständen würde man sagen, eine typische Patchwork-Familie, die jetzt da entsteht, mit allen Schwierigkeiten einer Patchwork-Familie. Die Hagar wird schwanger und es macht etwas mit dieser Konstellation. Sarah, der Name heißt Herrin, ist immer noch die Herrin, aber die Hagar zeigt ihr ganz deutlich, ich habe den Erben. Ich bin die, die diese Linie fortführt. Das führt dahin, dass die beiden sich so in die Haare kriegen, dass Hagar wegrennt, flieht. Sie ist Sklavin, also von daher klarer Wortbruch. Also Sie merken, es ist nicht einfach. Diese Geschichte Gottes mit seinem Volk ist nicht einfach. Die Menschen, die mit Gott leben, haben es nicht unbedingt einfach. Wie tröstlich. Die Familie, die unter Gottes Segen und Schutz steht, ist eine durchaus dysfunktionale Familie. Was für ein Trost für alle heutigen dysfunktionalen Familien. Die Kinder, die dabei rauskommen, die haben ihre ganz eigenen Probleme. Was für ein Trost für alle Familien, die schwierige Kinder haben. Die Bibel ist voller ganz normalem Leben plus Gott. Und das finde ich super. Also, heute, es gibt diesen Ismael, diesen Stiefsohn eigentlich. Der eigentliche Erbe, den Gott versprochen hat, steht noch aus. Und jetzt kommt: Der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Abraham ist zu der Zeit übrigens 100 Jahre alt, seine Frau Sarah 90. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum, und ich will einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. Abraham, gastfreundlich, so wie es sich gehört im Orient. Und jetzt, von wegen Bissen Brot, Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge 3 Maß feinstes Mehl, knete und backe Brote. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes, und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise, also die hatte Wechseljahre hinter sich. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren? Und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. Ungläubiges Lachen. Und wir verstehen es ja nur zu gut. Also nicht nur, dass sie die Wechseljahre hinter sich hatte, sondern es ist auch sehr deutlich davon die Rede, die hatten im Bett nichts mehr miteinander. Und jetzt soll es zu einem Kind kommen. Nur zu verständlich, dass sie lachen muss. Wir haben ja eine Familie vor uns, die versucht, so recht und schlecht als gläubige Menschen zu leben, mit ihrem Gott. Und so recht und schlecht als Familie. Es gelingt ihnen mal besser und mal weniger gut. Gott hat eben nicht eingehalten, was er versprochen hat. Was macht es mit uns? Was macht es mit ihnen, wenn Gott nicht hält, was er verspricht? Wenn sie warten und warten und warten. Wenn sie um Heilung beten für sich oder für jemanden, den sie lieb haben. Wenn sie vielleicht um ein Kind gebetet haben und es kommt keins. Wenn wir für unsere Kinder beten, dass sie den Weg des Glaubens gehen und sie sind himmelweit entfernt. Was macht es mit uns? Ich glaube, es macht Ähnliches mit uns wie mit Abraham und Sarah. Sie werden nämlich bitter. Dieses Lachen, was Sarah da lacht, ist ja kein lustiges, hat er einen Scherz gemacht, sondern ist ein bitteres und hartes Lachen. Wir kriegen es ja auch sonst mit, dass sie hart geworden sind, alle beide. Wie sie mit der Hagar umgeht, ich kann es Ihnen nur empfehlen, mal zu lesen, 1. Mose 18 ist unsere Geschichte vorher. Das zeigt, dass sie ja hart geworden ist über dem Warten. Völlig verständlich. Ich erinnere mich sehr gut, als wir in einer unserer vorigen Gemeinden große Schwierigkeiten hatten und es wurde und wurde und wurde nicht besser. Wir wurden hart, dunkel, bitter. Das passiert. Die Frage ist, was tut denn Gott mit uns, unsere Bitternis, mit unserer Härte? Aus dieser Geschichte sehe ich, Gott schenkt uns wieder ein Lachen. In diesem Fall hat das Lachen sogar einen Namen und ein Gesicht. Er heißt Isaak. Isaak heißt so viel wie Lachen oder Gelächter. Gott schenkt dieser Familie, dass sie wieder fröhlich werden kann. Aber wie? 3 Punkte. Ich habe immer 3 Punkte. Er kommt zu Abraham und Sarah, ganz persönlich. Ich hatte ihnen gesagt, Abraham hat immer wieder Erscheinungen. Gott erschien ihm im Traum, in der Nacht, auch so, dass man gar nicht weiß, wie. Aber hier heißt es, er erschien ihm in Person, sogar in drei Personen, ganz spannend. Hier wird immer gewechselt, haben Sie vielleicht gemerkt, zwischen der Anrede an einen Einzelnen und dann doch wieder, dass von dreien die Rede ist. Die Kirchenväter haben damals gesagt, hier ist die Dreieinigkeit offensichtlich zu dritt aufgetaucht. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sie kommen zu dritt, Gott in der Fülle seiner Gestalt und Liebe kommt zum Abraham. Und Hausfrauen unter uns haben gemerkt, das war keine halbe Stunde, die zu Besuch waren. Bis Brot gebacken ist und das Kalb geholt, geschlachtet, gebraten, da vergeht ein halber Tag. Und Gott nimmt sich diese Zeit. Er sitzt mit seinem Freund Abraham zusammen und redet. Keine Ahnung worüber, aber Gott nimmt sich die Zeit. Es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Er kommt zu uns. Einer der großen Namen Gottes ist Immanuel, Gott mit uns, Gott bei uns. Er ist der Gott, der alles erschaffen hat, der die Milliarden von Sternsystemen geschaffen hat, außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb unseres Denkens. Aber er macht sich so klein, dass er uns nahe kommt. Es ist unfassbar und eigentlich fast nicht zu glauben. Aber hier steht's. Er hat sich für Abraham und Sarah Zeit genommen und zeigt damit für alle Zeiten, ich bin am Werk, auch wenn du gerade nichts merkst. Und ich bin bei dir in diesem traurigen, in dieser traurigen Zeit, in dieser Wartezeit, in dieser Zwischenzeit, in dieser seltsamen Zeit. Mitten unter bösartigen Leuten, das kriegt man später dann mit, Kapitel hinterher geht es um Sodom und Gomorra. Mitten da bin ich bei dir. Ich bin der Herr. Du bist nicht allein, du bist nicht vergessen. Was tut Gott noch? Er korrigiert sie ganz liebevoll. Im Vers 13, da spricht der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ich finde es sehr witzig, dass er sie darauf aufmerksam macht. Nein, eben nicht witzig, sondern liebevoll. Er zeigt der Sarah und auch dem Abraham, von dem es vorher übrigens auch heißt, dass er mal gelacht hat über das, was Gott ihm verspricht. Er zeigt ihnen Vorsicht. Ihr seid da momentan in einer bedenklichen inneren Haltung, dass ihr nämlich über das, was ich sage, nur noch lachen könnt. Spott ist eine ganz gefährliche Sache für den Glauben. Dass man nämlich eben Gott nicht mehr alles zutraut. Gott macht die beiden darauf aufmerksam. Vorsicht, wie das mit euch weitergehen soll. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und da gehen ihnen die Augen auf. Stimmt, ich habe es ja mit Gott zu tun. Ich muss ja nicht nur in meinem kleinen Horizont denken, sondern ich habe einen Gott, der diese Welt in der Hand hat und der seinen Zeitplan hat, seine Übersicht. Er schaut so viel tiefer, er schaut weit über das hinaus, was ich sehen kann. Ich habe es doch mit Gott zu tun. Und das ist für uns so wichtig, dass wir das immer wieder hören und für uns ernst nehmen. Wir haben es mit Gott zu tun, nicht mit unseren Möglichkeiten. Natürlich, nach menschlichem Ermessen war das völlig unmöglich, dass die beiden noch ein Kind kriegen. Aber sie haben es mit Gott zu tun. Und das ist bei uns genauso. Wenn wir uns aufregen, dass er das und das nicht tut, oder wenn wir bitter und hart werden, weil er uns warten lässt. Achtung, liebe Leute, ihr habt es doch mit Gott zu tun. Wie könnt ihr ihm vorschreiben, wann er was zu tun hätte? Das ist das eine. Wie können wir uns unterstehen, ihm etwas vorzuschreiben? Er ist Gott. Und gleichzeitig aber, er ist doch Gott. Vertrau ihm. Ihm ist alles möglich zu seiner Zeit. Und er ist doch Gott, der bis in die Ewigkeit schaut. Lasst ihm und euch doch Zeit. Er korrigiert. Wir denken immer, wenn uns jemand korrigiert, das müsst ihr doch jetzt nicht so sagen. Ich weiß nicht, wie gern Sie korrigiert werden. Ich nicht. Aber ich weiß noch, diese Sache, wo wir so hart geworden sind in unserer vorigen Gemeinde, da kamen mal Menschen, die uns schon lange kennen, und wir haben ihnen erzählt, und wie bösartig die Leute sind und gemein und uns nicht wahrnehmen. Blablabla. Und dann haben die schon ein bisschen, sie haben schon ein bisschen Eideide mit uns gemacht und uns bemitleidet. Und dann haben sie aber gesagt, ihr habt euch verändert. Bam. Die erste Reaktion, ihr auch noch. Wir sind doch die Guten. Wir sind die, denen Unrecht geschieht. Und dann aber haben wir gemerkt, jawohl, wir lassen gerade das Böse über uns siegen. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Das war so der Gedanke dann. Also Korrektur ist etwas zutiefst Gutes. Und dass Gott hier den beiden so liebevoll sagt, warum lacht sie denn? Das finde ich Ausdruck von seiner Güte. Wenn euch jemand korrigiert, dann erwägt es zumindest, es könnte von Gott kommen. Letztlich könnte man dankbar werden für jede Korrektur. Großes Lernfeld. So, das Dritte, was tut Gott? Er begegnet ihnen, nimmt sich ganz viel Zeit. Er korrigiert sie liebevoll. Und das Dritte, er schenkt ihnen einen Sohn. Das kommt in unserer Geschichte leider nicht mehr vor. Da kommt ja erst noch die ganze Sodom und Gomorra-Geschichte. Aber tatsächlich zwei Kapitel später kriegt Sarah ihren Sohn. Isaak nennt sie ihn. Es heißt so viel wie Lachen. Sie übersetzt es mit, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, im guten alten Lutherdeutsch. Also er hat mich wieder lachen lassen. Man könnte auch sagen, sie sagt zu ihm, mein Sonnenschein, du hast mir wieder Licht gebracht. Du bist mein Gottesgeschenk. Interessant, rund um diese Geschichte bleibt es schwierig für die Familie. Es kommt dann noch die große Auseinandersetzung, der Showdown zwischen Ismael und Isaak. Es kommt eine große Auseinandersetzung, es kommen Kriege. Familien Gottes haben kein Happy End. Die Serie, die über die Geschichte Gottes mit der Welt geschrieben wird, die hat ihr Happy End erst noch am Ende. Aber zwischendurch kommt eine Folge nach der anderen mit Schwierigkeiten. Aber Sarah hat einen Merkzettel sich geschrieben, in dem sie ihren Sohn Isaak genannt hat. Und immer wenn sie den gerufen hat, egal mit welchem Tonfall, Isaak oder Isaak, jedes Mal hat sie sich daran erinnert, Gott lässt mich wieder lachen. Sie hat sich das in ihr Leben hineingeschrieben. Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Die wenigsten unter uns haben noch die Chancen, Kinder danach zu benennen. Aber schaffen wir uns solche Erinnerungen, hängen wir uns Zettel an die Wand oder in unseren Terminkalender. Wichtige Bibelworte, wo wir uns daran erinnern, Gott schenkt uns seine Hilfe. Er ist der Worteinhalter. Er ist der treue Gott, der für das einsteht, was er uns versprochen hat. Ich habe gesagt, die Geschichten, die wir im Gottesdiensten hören, sind oft mal wie die zweite Folge, wo wir die erste verpasst haben. Interessant ist, die Geschichte Gottes geht ja weiter. Sie fing damals mit der Schöpfung an, über Abraham, die Propheten, etliche Folgen sind damit gefüllt, dass Gott immer wieder zeigt, so wird es werden, ich schaffe diese Welt neu, ich schenke den Retter, den Messias. Und dann kommt eine der schönsten Folgen, die feiern wir diese Woche. Der Messias kommt auf die Erde. Das ist eine Folge. Und es geht weiter mit der Heilsgeschichte. Spannend finde ich, wir hier heute sind auch eine der Folgen. Sie leben ihre Folge der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Und auch für sie gilt, Gott ist da. Er nimmt sich Zeit. Er korrigiert sie liebevoll. Und er hält sein Wort. So wie er Jesus geschickt hat, den, über den man wirklich und wahrhaftig lachen und sich freuen kann, so wird er auch unser Leben am Ende gut machen. Dass wir tatsächlich sagen können, unser Mund ist voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens. Bis dahin braucht man noch Geduld.